Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Ja, Lars Sebastian, ich sag ja andauernd, dass wir der beste Podcast aller Zeiten sind, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Eigentlich sind wir nur der drittbeste Podcast, denn ich möchte heute mal ein Shoutout loswerden an zwei andere sehr, sehr hörenswerte Podcasts, nämlich Trommelwirbel, By the Dip. Nein, Quatsch, By the Dip, das sind wir. Helle investiert und Erichsen Geld und Gold. Das sind nämlich auch super Podcasts, also echter Tipp. Link hängt unten drin in den Shownotes. Also ja, falls ihr das noch nicht wusstet, dass sowohl Lars als auch Sebastian einen Einzelpodcast sowie auch führen, dann seid ihr jetzt auf jeden Fall aufgeklärt. Und wer von euch Platz 1 und Platz 2 ist, das könnt ihr untereinander ausknobeln.
Das machen wir auch.
Da halte ich mich
zurück. Da hat er schon sein Ranking draußen, der Ehrlichsten.
Hat er schon gegoogelt. Hier googelt der Chef noch selbst.
Sehr gut. Also, eure Podcasts, da macht ihr mal richtig starken Content, aber ich glaube, wir haben heute auch ein ganz solides Programm auf der Agenda, denn wir sprechen über die folgenden Themen. Die Frage, Nasdaq 100 bei 20.000 Punkten, ja, was kann denn da jetzt eigentlich noch kommen? Dann Novo Nordisk, geht die Erfolgsstory jetzt zu Ende? Dann haben wir eine Top-Dividenden-Aktie im Gepäck und die Frage, jetzt nachkaufen? Ja, dann der Kenfo. Also werden wir nachher ein bisschen ausführlicher erläutern, was das eigentlich ist. Der Kenfo hat ein Ergebnis von 11% erzielt im Jahr 2023. Da stellt sich die Frage, ist das ein gutes Ergebnis? Dann haben wir eine Hörerfrage. Wie immer, habt ihr Aktien, die auch mehr als 10% im Minus sind und die ihr trotzdem weiterhin haltenswert findet, wurde da gefragt. Ich glaube, Stefan heißt der Hörer, der uns die eingesendet hat. Dann sprechen wir noch über Albemarle und den Bitcoin-Einbruch. Und, liebe Hörer, wenn ihr auch mal möchtet, dass wir ein Thema von euch behandeln, dann könnt ihr uns eine E-Mail senden an podcast@by-the-dip.de und mit ein wenig Fortune werden wir euer Thema dann auch behandeln. Aber jetzt schnell rein in das erste Thema. Nasdaq 100 hat die 20.000er-Marke übersprungen. Ja, ich gebe jetzt einfach mal ganz offen die Frage an euch weiter. In welche Richtung geht es weiter? Geht es überhaupt in irgendeine Richtung weiter? Oder bleibt das jetzt für immer? Bleiben wir jetzt für immer bei 20.458 Punkten stehen, wo wir jetzt gerade, glaube ich, aktuell notieren?
Also für immer wäre auf jeden Fall spannend, wenn wir dort bleiben würden. Aber im Ernst, ich habe mir den Nasdaq ja mal jetzt näher angeguckt und der ist ja in den letzten Jahren spektakulär gelaufen. Also in den letzten 10 Jahren Durchschnittsrendite 21,5%. Also wenn man mal so langfristige Aktienmarktrenditen hernimmt, beispielsweise S&P 500, auch mal rückgerechnet über 100 Jahre, da bist du irgendwo bei 8% und der Nasdaq ist jetzt fast beim Dreifachen davon. Also was ich damit sagen will, ich bin natürlich langfristig grundsätzlich positiv gestimmt für Aktien, aber der Nasdaq hatte so eine spektakuläre Performance in den letzten Jahren, natürlich auch getrieben durch Big Tech, dass ich es mir gut vorstellen kann, dass er in den nächsten Jahren zumindest mal auf ein gemäßigteres Level von der Performance zurückgehen wird, auch wenn es unvorstellbar klingt, aber auch die Klumpenbildung, also aktuell die Top 3 Werte im Nasdaq sind Microsoft, Apple und Nvidia, 25% nehmen die ein. Also das heißt, wir haben eine starke Klumpenbildung, wir haben ein enges Feld vorne, was überhaupt die Performance bringt und das ist schon ein Garant, wo ich jetzt nicht sagen will, dass es nicht so weitergeht, erstmal noch ein paar Monate. Ich glaube, da haben sich viele verschätzt. Solange der Nasdaq läuft, mir soll es recht sein, auch als ETF-Investor, der auch die Nasdaq-Aktien irgendwo mit drin hat. Aber ich sage mal, dass am Horizont in den nächsten Jahren und wenn man die Finanzmarkthistorie anschaut, dann zeigt sich immer, dass es immer mal wieder Trendwechsel gibt und dass das sicherlich auch bedeuten wird, dass der Nasdaq sicherlich mal langsamer laufen wird. So, jetzt gehe ich an Lars über.
Ich kommentiere heute den By the Dip Podcast selbst. Das mache ich einer der ersten Kommentare für die Wischiwaschi-Aussage. Aber ja, in den nächsten Jahren am Horizont wird der Nasdaq 100 sicherlich mal korrigieren. Na, da kann ich mich ja ganz fantastisch mit meiner Strategie drauf einstellen.
Schau dir also, die großen Bären an.
Geht es denn auch ein bisschen konkreter oder wird in den nächsten Jahren am Horizont der Nasdaq mal nicht 21% steigen? Hast du dann auch gewonnen, wenn er, egal ob er fällt oder nur 19% steigt, Hell hatte am Ende recht mit seiner Aussage.
Ich sagte, nee, mir geht's gar nicht um eine Wischiwaschi-Aussage, auch wenn sie sich so anhört. Das Problem ist ja, der Nasdaq ist ja viel stärker gewesen, als viele gedacht hatten. Und 20% pro Jahr über 10 Jahre ist ja eine unglaublich krasse Rendite. Und da gibt's einfach so die Rückkehr zum Mittelwert, die wird kommen. Aber das Problem ist ja, keiner weiß es. Und wie gesagt, mir soll es ja recht sein, solange er stark ist, weil die Aktien ja, die ich im Depot habe, auch weiterhin anziehen. Mir geht's nur, wir hatten das in der letzten Ausgabe schon ein bisschen so am Rande gestriffen, als ich mit Immobilien-LTFs ums Eck kam und Timo so ein bisschen die Augen verdreht hatte und dachte, naja, Tech läuft doch gut und recht hat er natürlich. Aber mir geht es nur um eine Sensibilisierung zu sagen, weil viele, die Wirtschaftswoche nennt ihn mittlerweile den Super-ETF in einem Artikel, also viele sind im Nasdaq einfach drin und viele sagen, naja, warum soll ich irgendwas anderes kaufen als der Nasdaq? Und da muss man einfach nur, finde ich, sensibilisiere ich einfach mal dafür, dass das nicht so weitergehen wird. Aber natürlich weiß keiner, wann es bricht. Bricht es in einem halben Jahr? Bricht es in 3 Jahren? Aber auch so unvorstellbar es klingt, Big Tech wird auch mal viel langsamer laufen und andere Branchen werden dann aufholen. Und das ist eigentlich nur das, was man im Hintergrund haben sollte oder im Hinterkopf haben sollte, wenn man halt sagt, ja, all in Nasdaq, weil es so gut funktioniert hat. Aber das wird irgendwann brechen. Ich würde dir gerne ein Datum geben, Lars.
Ja, aber da kommt keins, ne?
Nee, dann kommt keins.
Würdest du gerne, aber ja, also meine Kurzantwort ist, was kann jetzt noch kommen? Die 21.000 Punkte, ich glaube, dass die in diesem Jahr noch kommen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ja, es gibt so Liquiditätszyklen und wenn man die drunter liegt, dann muss man sagen, da hat der Sebastian schon recht, die Amplitude, die Ausschläge zur Oberseite sind in diesen Liquiditätszyklen immer stärker geworden. Ich kann mir vorstellen, dass das Jahr 2025 auch unter dem Strich noch ein bullisches sein wird. Ich glaube aber, das ist dann allerdings nicht nur auf den Nasdaq 100, dass wir dann in eine Phase kommen, wo es deutlich volatiler wird. Und das wird dann eine im Schnitt geringere Rendite ergeben, als wir das jetzt gesehen haben. Ich glaube also nicht, dass wir, dass die nächste Dekade unter dem Strich die gleichen Renditen liefern wird wie die letzte Dekade. Das ist auch ein bisschen wischiwaschi. Ich kann aber, wenn wir zum Beispiel auch über technische Analyse sprechen, kann ich nun mal nur realistisch 6, 12, 18 Monate nach vorne schauen. Und das heißt, ich glaube, ich bin bullish für dieses Jahr weiter. Ich glaube, dass selbst der Juli, um mal so kurzfristig zu bleiben, noch einigermaßen bullisch verläuft. Und dann werden wir vielleicht so eine Phase der Beruhigung sehen und dann nach den Wahlen wahrscheinlich nochmal deutlich stärkere Kurse. Aber ja, ich glaube auch, dass das AI am Ende des Tages ganz viel hier von dieser Performance nochmal oben drauf gepackt hat. Und das ist wahrscheinlich, wenn wir uns den Zuwachs an Marktkapitalisierung anschauen, so noch nicht gerechtfertigt. Ja, wenn die humanoiden Roboter nächstes Jahr zur Produktivität 10% plus beitragen, dann vergiss es, dann kriegen wir einen Super-Tech-Zyklus der Sonderklasse. So schnell wird es aber meines Erachtens nicht gehen.
Okay, dann lass uns jetzt mal versuchen, so ein bisschen Struktur da reinzukriegen. Also bleiben wir jetzt erstmal bei der Kurzfristigkeit. Wir sehen ja gleichzeitig auch, das ist ja unser Thema Nummer 7, ich will nicht zu viel vorweggreifen, dass wir gerade am Kryptomarkt ziemlich deutliche Einbrüche sehen. Eigentlich müsste der Nasdaq 100 doch jetzt eigentlich kurzfristig mitkorrigieren, tut er aber irgendwie nicht. Ist das nicht total strange?
Ja, ich finde es total interessant. Du hattest ja gesehen, Bitcoin korrigiert. Nvidia hat korrigiert und du hast gesehen, dass in den spekulativen Sphären des Marktes Geld rausgeht, während die Indizes gleichzeitig neue Allzeithochs gemacht haben. Also es ist momentan eine interessante Situation. Ist es jetzt, dass der Bitcoin korrigiert, dass Nvidia Geld rausging? Ist es jetzt eine Art Warnzeichen, dass so, sagen wir mal, das spekulativste Kapital sich zurückzieht und dann der Rest? Oder haben nur die spekulativen Bereiche sich momentan beruhigt, was eigentlich gut fürs ganze Marktmomentum und Umfeld ist, weil einfach so die Sphären oder sagen wir so die Bereiche, wo Blasen entstehen hätten können oder natürlich auch bei Nvidia vielleicht in gewissen Teilen auch schon leicht entstanden sind. Ich meine, Nvidia ist immer noch relativ okay bewertet verglichen mit Dotcom-Aktien, wenn man das mal anschaut. Also ich bin da momentan auch am Überlegen, ist es jetzt ein Warnsignal oder ist es eher doch positiv, weil da Kapital momentan rausgeht. Also die Märkte sagen, alles ist Paletti und wenn du auf die Indizes guckst, S&P 500 auch, neue psychologische Marke wieder gebrochen, Nasdaq über 20.000, also schwierig dagegen zu reden. Die Märkte sind stark. Es hat sich eigentlich das manifestiert, was Lars und ich vor ein paar Wochen schon gesagt hatten, dass wir ja positiv für dieses Jahr sind. Und das bin ich auch komplett weiterhin. Also dieser Trendwechsel, den ich genannt hatte beim Nasdaq mit 20-21% zurück, den sehen wir nicht in diesem Jahr. Aber der wird dann halt über den Zyklus irgendwann kommen. Aber ich bin für dieses Jahr super positiv gestimmt. Und auch wenn du guckst mal Trump, USA, die Wahlchancen für ihn haben sich erhöht. Die Wall Street feiert das.
Ja, Lars, siehst du das nicht als, Warnsignal, dass, also quasi, ist das so, dass Bitcoin, Ethereum möglicherweise jetzt dem Nasdaq so ein bisschen vorauseilt und dann also auch kurzfristig eher nochmal eine Downside beim Nasdaq eintreten könnte? Du schüttelst schon mit dem Kopf?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass, stimmt, wir haben eine gewisse, der Nasdaq 100 hat mittlerweile eine Sonderrolle. Man kann ja auch nicht sagen, es sind die Werte, sondern es ist Cloud, es ist AI, und es ist Halbleiter. Die drei machen alles in beiden Indizes, im S&P 500 und im Nasdaq 100. Und am Ende strömt das spekulative Kapital. Ja, wir sagen immer, ja, und es kann ja auf Dauer nicht gut gehen, das stimmt. Und irgendwann wird der Krug auch zerbrechen. Aber diese Momentum-Strategien sind so unglaublich populär, dass natürlich auch dazu führt, dass die Leute sagen, ja, meine Güte, dann kaufe ich das eben gut. Dadurch werden diese Werte immer teurer und vermeintlich jetzt auch zu teuer. Und letztlich reagiert Krypto mit all den Nebendingen, die wir gleich noch besprechen können, die vielleicht dazu geführt haben, dass jetzt auch das psychologische Momentum da ein bisschen weg ist. Ja, es fällt halt und dann schichtest du halt in Anlagen um, die steigen. Kommen wir gleich noch zu bei dem Punkt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch eine Blasenbildung wird. Ja, das ist auch die Zukunftsaussichten von den Halbleiterwerten. Da ist schon richtig viel drin. Und Damodaran hat zum Beispiel über Nvidia gesagt, er ist selber noch investiert, aber er sagt, wenn die Bewertung zukünftig aufrechterhalten wollen, müssen sie eigentlich nochmal ein anderes Geschäftsfeld finden, außer ihren Grafikkarten, was ihnen mindestens genauso viel Umsatz bringt. Sonst macht das irgendwann keinen Sinn. Das wird irgendwann nicht so weitergehen. Nur, das ist für mich eben vielleicht der Beginn einer Blasenbildung, aber das ist genau der Moment, wo George Soros immer gesagt hat, genau dann will ich einsteigen, weil dann kommen die höchsten Gewinne noch, dann kommen die Fahnenstangen. Und ich glaube, es ist noch keine Fahnenstange, ich glaube, es wird eine werden und deswegen muss man hier auch aktiv Gewinne mitnehmen, aber noch ist es eben nicht so weit. Mhm.
Okay. Und wenn ich noch kurz ergänzen darf, die Stimmung ist jetzt nicht irgendwie so euphorisch, dass alle sagen, boah, wir müssen in Aktien rein. Also du hast, so finde ich, sogar in der Masse noch eine relativ schlechte Stimmung, weil der Nasdaq 100 steigt. Aber wenn du mal guckst, die Corona-Werte, da ist ja auch Tech aus der zweiten, dritten Reihe gestiegen. Da ist jetzt nicht mehr so viel zu holen und viele haben die Werte noch im Depot. Also insgesamt ist eine relativ verhaltene Stimmung, würde ich sagen, im Privatanlegerbereich momentan noch zu finden. Also weit weg von, ich muss jetzt unbedingt irgendwo dabei sein. Also das
genau. Ist zum Schluss kommt nochmal die marktbreite Euphorie. Und die Marktbreite haben wir eben überhaupt nicht. Und das wäre für mich dann eher, wahrscheinlich werden dann Analysten schreiben, entweder endlich ist die Marktbreite da und der Gleichgewichte der S&P 500 steigt jetzt auch. Das ist für mich eher die letzte Phase, weil dann wird es wirklich teuer. Die nämlich dann oben schwimmen, werden auch nochmal mit hochgezogen. Und das heißt also, dann ist es auch wirklich Zeit zu sagen, okay, jetzt nehme ich mal ein paar Jetons hier vom Tisch, aber noch nicht, hold on.
Kurze Unterbrechung, aber es ist super wichtig, denn wenn ihr wissen wollt, ob Nvidia ein Kauf ist, wie es bei Tesla weitergeht, was VW so als Aktie in den nächsten Monaten machen wird, ob Lithium ein Comeback feiern wird, wie Uran weiterhin sich entwickeln wird, und vor allem, wenn ihr dabei sein wollt, wenn wir mal wieder einen Gast einladen, dann lasst unbedingt ein Abo hier vom Kanal da, denn diejenigen, die ein Abo haben, werden natürlich als Erste informiert. Und jetzt geht's auch schon wieder weiter.
Okay, also ich nehme jetzt hier als Fazit mit, Bullenmarkt geht weiter, Nasdaq 100 könnte einer der großen Profiteure auch weiterhin sein. Aber man muss natürlich schauen, Nasdaq 100, das ist ein sehr spezieller Index. Die Welt hat ihn ja auch als Wunderindex neulich geadelt, aber der hat natürlich eine extreme Kopflastigkeit. Sebastian hat es schon angesprochen, also die Top-3-Werte machen 25% aus.
25. Und die Top-10, glaube ich. Und die Top 10 50. Und
die Top 10 mehr als 50, ja, genau. Und das ist natürlich, das ist schon echt beachtlich. Und insofern würde ich sagen, Lass uns mal an dieser Stelle rüber zu Novo Nordisk. Und da hat Lars die Frage mitgebracht, ist die Erfolgsstory so langsam am Ende? Ich denke, du willst darauf hinaus, dass da jetzt neulich eine Studie rauskam, die Wegovy, so ein bisschen unter die Lupe genommen hat. Haha. Ja, okay, die Anspielung war nicht so doll.
Und ich kann es im Prinzip auch kurz machen, weil ich an dem Teil auch immer wieder nur vorwegschicken muss. Ich glaube und ich denke, weil ich natürlich nicht Fachmann genug bin, um zu beurteilen, was da tatsächlich dahinter steht. Mir ist aufgefallen, dass ich allein schon bei der Nennung mindestens mal 4 englische Wörter, von denen ich gar nicht weiß, wie man sie richtig ausspricht. Also N-A-I-O-N, Non-Ateritic Anterior Ischämik oder ischämisch Optic Neuropathy. Das ist eine Augenkrankheit, die dann zur Erblindung führt. Und es gab eine kleine Studie und die hat darauf hingedeutet, dass es sein könnte, dass die Einnahme dieser, das gilt eigentlich auch für das, die sind ja ähnliche Rezeptoren, Agonisten, es gilt insofern eigentlich auch für Eli Lilly, dass die dazu führen könnten, dass man eben diese Krankheit erleidet bei der Einnahme. Es ist eine sehr kleine Studie. Und dazu möchte ich nur sagen, kann sein. Aber man muss ganz klar unterscheiden zwischen Ursache und Korrelation. Und wenn man sich diese Studie anschaut, dann sind das relativ wenige, bei denen das theoretisch hier zusammenpassen kann. Also sie haben diese Abnehmpräparate zu sich genommen und sie haben dann diese vermeintlichen Nebenwirkungen bekommen. Was allerdings auch einige Marktanalysten dazu gesagt haben, die ursprüngliche Studie bei der Zulassung dieser Medikamente hätte, wenn das irgendwie eine statistische Signifikanz ausmachen sollte, hätte ja genau darauf hinweisen müssen. Das hat ja Jahre gedauert. Und da sind diese Probleme nicht aufgetaucht. Und dass jetzt in einer kleinen Studie das genannt wird, hat der Aktie ja auch einen kleinen Hit verpasst. Sie ist ein bisschen zurückgekommen. Von daher, nach meiner Einschätzung aktuell, ist das nichts, was Novo Nordisk und auch nicht den anderen entsprechenden Unternehmen hier nachhaltig schaden sollte. Wenn das, ja, wir sprechen über Pharma, wenn sich das herauskristallisieren sollte, dass es doch dramatischer ist, zweifelsfrei, dann ist es aber sehr häufig auch so, dass die Medikamente nicht vom Markt genommen wird, sondern wenn es dann so im Promille-Bereich sich bewegt, dass es einfach als Nebenwirkung mit aufgeführt werden muss. Ja, nimm mal eine Aspirin und guck dir mal den Beipackzettel an. Da wird dir ganz schwindelig. Sollte man lieber nicht durchlesen. Und das ist dann, also meines Erachtens, nicht unbedingt etwas, was Novo Nordisk hier nachhaltig schaden wird.
Man muss vielleicht noch bei Novo Nordisk mit dazu sagen, also erstmal Wahnsinnsaktie seit 2021. Ich meine, die haben sich verfünffacht. Also herzlichen Glückwunsch an alle, die da drin sind und schon länger drin sind. Wahnsinn. Aber es ist ein kompletter Diabetes-Play, ne? Also 92% der Umsätze kommen aus diesem Geschäftsfeld Diabetes. Also das heißt, da ist jetzt, wenn dort mit diesem Präparat etwas wäre, was vielleicht ein bisschen, tatsächlich wie Lars sagt, ein bisschen größer und schwerer und möglicherweise dann also auch die Absätze ein bisschen gefährden könnte, dann würde sich das durchaus direkt durchschlagen. Aber,
Vorsicht, also das geht nur um die Abnehmpräparate und die sind nicht als Diabetesprodukte, die fallen in diese Umsätze mit rein.
Ja.
Aber das, was Diabetiker sich, also diese Insulinpräparate, die sind davon nicht betroffen.
Ja, ja, ja.
Also das wäre natürlich dieser ganze Umsatzboost. Novo Nordisk war ja schon 10 Jahre vorher, war immer eine Erfolgsstory, ist immer gut gestiegen, war ein solider Dividendenwert. Keine Frage, die Kursvervielfachung hat dann stattgefunden mit diesen Abnehmpräparaten. Da verdienen sie wahnsinnig viel Geld. Aber die ursprünglichen Präparate, der Absatz ist davon ungefährdet.
Ja, ich wollte jetzt auch nicht eigentlich sagen, dass Wegovy jetzt 92% der Umsätze des Unternehmens ausmacht, aber genau. Ja. Also ich wollte halt einfach nur darauf hinaus, dass Novo Nordisk im Wesentlichen auf dieses eine Thema in Anführungszeichen spezialisiert ist und dafür Produkte herstellt. Also dass dort nicht noch andere Bereiche sind, eine Diversifikation in sich sozusagen, die möglicherweise dann, falls dort durchschlägt, ja, das abfedern könnten. Das darauf wollte ich hinaus, genau.
Das hat ja die Aktie auch so angetrieben. Du hast ja bei Pfizer beispielsweise, ist ja kein Produktfeld mehr als 15% Umsatz ungefähr. Und das hat natürlich, schau dir Pfizer an und schau dir Novo Nordisk an. Also ich hatte es ja früher schon gesagt, ich habe nie den Einstieg gefunden, aber ich würde sagen, wenn es jetzt noch ein bisschen Rücksetzer gibt, sehe ich die zukünftigen Chancen schon größer als die aktuellen Risiken und würde dann auf jeden Fall hier mal eine Position aufbauen.
Ehrlich? Mhm. Oh, das überrascht mich jetzt. Wow.
Ja. Ich habe Novo Nordisk komplett verpasst, aber ich sehe die Aktie nicht so kritisch.
Ja, ich auch.
Sie ist momentan etwas teuer, sie hat ein bisschen, der Free Cashflow geht zurück, aber ich finde Novo Nordisk, wenn es jetzt mal noch etwas mehr Rücksetzer gibt, und ich muss sagen, in der Vergangenheit war das auch ein bisschen so, dass mein Fehler, dass es die Rücksetzer nie so in dem Ausmaß gab, wie ich sie gesehen oder sehen hätte wollen, aber ich finde die Aktie spannend und ich versuche schon länger da reinzukommen.
Also ich muss auch sagen, ist komplett an mir vorbeigegangen und ich hätte das auch ehrlicherweise, weil ich ja mich mit Novo Nordisk, also auch mindestens mal seit 2014, 2015 im beruflichen Kontext beschäftige sozusagen, also in Anführungszeichen jetzt als Finanzjournalist, Börsenjournalist, damals auch bei Focus Money, und tatsächlich hatten da ein paar Kollegen, die schon damals auf dem Schirm haben immer sehr davon geschwärmt und das wird ein Ding, das wird durchziehen, und ich habe das immer so ein bisschen ehrlicherweise belächelt, weil ich halt dachte, okay, also so groß kann doch dieses Diabetes-Thema gar nicht werden. Und das war natürlich eine komplette Fehleinschätzung.
Das wird sicherlich noch größer werden, also garantiert. Aber weil du überrascht bist, ich meine, da muss man immer dazu sagen, ich kaufe jetzt nicht den Novo Nordisk in mein Depot rein mit 50% Anteil, sondern du gewichtest ja, sagst, okay, da ist ein gewisses Risiko und das steuerst du ja auch über den Anteil in deinem Depot. Aber ich finde die Aktie einfach spannend und ich fände sie im Pharmasektor, wo ich eh ein bisschen schwach aufgestellt bin, eigentlich nur mit einer Pfizer, wenn ich jetzt mal so vom langfristigen Depot spreche, fände ich eine Novo Nordisk eine gute Ergänzung. Aber mal gucken, ob mir der Markt den Einstieg gibt. Wenn er mir gibt, dann mache ich es hier nochmal zu einem Thema.
Und wie ist das bei der Münchner Rück, Sebastian?
Ja, die Münchner Rück. Jetzt kommen wir zum Top-Dividendenwert mit Nachkaufchance. Also Münchner Rück, sage ich auch mal gleich, Offenlegung hier habe ich schon länger, habe ich bei mir im Dividendendepot, ist, finde ich, eine super Wert, super Aktie, hat sich Bombe entwickelt und hat ja jetzt, das Thema können wir auch wegen mir ein bisschen kurz halten, hatte ja jetzt jüngst einen Rücksetzer auch wegen Hurricane Beryl, der ja hier in den verschiedenen Gefilden vor den USA als Hurricane der Stufe 5 teilweise eingestuft wurde. Es ist einiges oder viel auch an Schaden entstanden und das ist natürlich dann immer fast eine Garantie, dass auch gewisse Versicherungsaktien, gerade wie in der Münchner Rück, auch mal zurückkommen, weil die dann natürlich für diesen Schaden auch einstehen müssen. Ich muss sagen allerdings, das ist für mich jetzt, wenn die Münchner Rück, was sich aktuell auch wieder so zeigt, sich stabilisiert, ist das für mich eine interessante Möglichkeit, auch bei so einem Dividendenwert mal wieder reinzugehen, der aktuell 3,3% an Dividendenrendite hat, der in den letzten 5 Jahren um die 6% an Steigerung hatte der Dividende und über die letzten 10 Jahre sogar 5% an Steigerung der Dividendenrendite. Also von daher, eine Münchner Rück ist, finde ich, so ein solides, ja, so eine super solide deutsche Dividendenaktie. Und wenn man da mal ein bisschen günstigeren Einstieg bekommt, dann sollte man überlegen, wenn man auf Dividendenwerte steht, ob man da nicht zugreift. Also deswegen, für mich ist das ein absoluter Nachkaufkandidat. Wie seht ihr es?
Ja, im Prinzip auch. Ich habe sie quasi in allen Depots, wo ich es nicht verhindern konnte.
Sehr schön.
Und das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, die Münchner Rück hat natürlich massiv profitiert von den Zinsen, mit denen sie jetzt wieder arbeiten kann. So ein Rückversicherer ist ja auch ein enorm großer Vermögensverwalter. Also die verdienen natürlich Geld mit steigenden Prämien, aber sie verdienen auch damit Geld, dass sie eben ihr eigenes Portfolio ja managen. Und das ist natürlich viel einfacher momentan. Und man sieht es auch am Kurs. Ja, und absolut ist ein Nachkaufkandidat, aber damit ich das wirklich, wenn man sich die Historie anschaut, mit gutem Gewissen, ich mag das jetzt gar nicht sagen, also bekäme man die Aktie irgendwo zwischen 310 und 350 Euro, sie ist jetzt, während ich gerade drauf schaue, bei 450 Euro, dann würde ich mich ein bisschen wohler fühlen, weil sie in der Vergangenheit war die Münchner Rück eigentlich immer ein Wert, der nur langsam gestiegen ist, aber dafür fast immer eine Dividendenrendite von 5-6% geliefert hat. Und die ist jetzt natürlich niedriger. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, tatsächlich, ob der Markt jetzt dauerhaft es ist schon unterm Strich ein Zinswert. Wenn man sagt, der Zins bleibt ein Faktor für die nächsten 10 Jahre, wenn auch schwankend, aber wir werden immer einen haben zwischen 3-4% oder 2-4%, dann darf die Münchner Rück auch ein bisschen mehr kosten. Wenn sich die Zinsen deutlich senken sollten, dann könnte das auch die Ergebnisse von der Münchner Rück zumindest vorübergehend belasten. Und von daher bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Mir war es lieber, eine Aktie zu kaufen, als ich 5 oder 6% Dividendenrendite bekommen habe. Aber es ist ein Top-Wert, keine Frage. Und in einem langfristigen Anleger, wie Sebastian sagt, wahrscheinlich auch nicht ganz so entscheidend, ob er sie jetzt bei 350 oder bei 400 bekommt.
Genau, das wollte ich noch ergänzen. Ist mir mit dem Horizont relativ wurscht. Ich wage es jetzt einfach, klar, wenn ich sie noch viel billiger bekomme auf den Levels, die du genannt hattest, und eine Dividendenrendite 5-6%, gerne. Ich werfe aber auch noch als Argument mit rein, ich gehe nicht davon aus, dass wir wieder auf 0% gehen. Ich gehe davon aus, dass wir immer dauerhaft einen gewissen Zins in den nächsten Jahren wieder haben werden, 2-3%. Aber lass uns mal gedanklich durchspielen, aus irgendwelchen Gründen, es kommt eine Katastrophe, Finanzkrise, wir gehen wieder auf 1% oder drunter. Gehe ich stark davon aus, dass im Vorfeld gerade die Münchner Rück und andere Unternehmen, die ja die lange Niedrigzinsphase auch durchlebt haben, wahrscheinlich erstmal sagen werden, okay, wir versuchen jetzt auch so viel Geld wie möglich zu 3-4% vorher auch noch zu binden. Also das würde natürlich den Übergang abfedern. Aber im Moment gehe ich nicht davon aus, dass wir in diesen Genuss dieser Nullzinsen wieder kommen. Also gerade im Immobilienmarkt, da war das ja wirklich perfekt. Also sondern wir müssen jetzt wieder leben, dass wir mit Zinsen wieder umgehen können. Wir müssen es wieder neu lernen, sage ich mal.
Ich habe noch mal eine Frage, und zwar sehe ich hier gerade, dass die Münchner Rück gerade insgesamt eine Market Cap, also eine Börsenmarktkapitalisierung von 60 Milliarden auf die Waage bringt, aber prognostiziert werden für 2024, fürs laufende Jahr, ungefähr 73 Milliarden Umsatz. Also die machen mehr Umsatz, als sie Marktkapitalisierung haben.
Ist
ehrlicherweise, weil ich jetzt...
Versicherer halt.
Ja, ne?
Versicherung und Bankaktien sind unter dem Aspekt immer... Alle freuen sich immer über Kurs-Buchwert-Verhältnisse bei Bankaktien zum Beispiel. Also das ist halt... die Marge ist bei denen natürlich nicht... was hat LVMH? 26% oder 27%. Also die Umsätze sind dann... Also die Entwicklung der Umsätze ist schon interessant, aber die absolute Höhe, das klingt natürlich... wahnsinnig günstig. Das ist aber, wie gesagt, der Rückversicherer hat natürlich ja unfassbar hohe Umsätze.
Genau, und Teile kehrst du wieder aus und hast dann natürlich hinten raus eine kleine Marge. Das ist auch teilweise bei manchen Fintech-Startups, wenn dann nicht der Umsatz, sondern manchmal der Handelsumsatz genannt wird, und gerade wenn du also mit Derivaten agierst, dann hast du als kleines Unternehmen milliardengroße Handelsumsätze, aber bist halt auch nur eine kleine Nummer. Also von daher, wie Lars sagt, Versicherungen, Finanzbereich, da muss man immer genau gucken, was da sind die Umsätze schnell aufgebaut.
Aber interessant, also in den Jahren 2019 bis 2023 war die Marge immer unter 6%, die Nettomarge, also hat geschwankt zwischen 5,5% und 4,1%, aber jetzt für die nächsten Jahre, also fürs laufende Jahr, aber auch für die nächsten Jahre, werden über 6% Nettomarge prognostiziert. Also das sind dann die Analystenschätzungen. Interessant aber. Wahrscheinlich hängt das mit dem gestiegenen Zinsniveau zusammen, ne?
100%, und es ist Münchner Rück ist einfach eine solide Aktie, wo du dir in meinen Augen nicht viel denken musst, nicht viele Sorgen machen musst. Die machen ihr Geschäft. Ab und zu gibt es einen Rücksetzer, klar, Naturereignisse, auch Klimawandel. Das wird natürlich dazu führen, dass die Versicherungen auch entsprechend mehr bezahlen müssen. Aber dafür sind sie Versicherungen, dass sie sich dann wieder rückversichern, Portfolio diversifizieren. Also von daher, das ist so eine Brot- und Butter-Aktie, muss ich sagen, eine Münchner Rück. Die sammle ich gerne ein.
Okay.
Buy the dip.
Du bist aber richtig auf Einkaufstour.
Ich bin auf
erst die Novo Nordisk,
Vollgas.
Noch die Münchner Rück, dann die Münchner Rück. Nur beim Nasdaq 100.
Wir hatten, als ich bei dir war, letztes Mal im Interview, du weißt ja, ich habe die Nasdaq-Aktien alle im langfristigen Depot, aber ich finde jetzt, den Nasdaq würde ich mir jetzt nicht als Einzel-ETF reinlegen, langfristig. Ich kann es verstehen, wenn es viele tun, aber das ist meiner Meinung nach wirklich auch ein bisschen Trugschluss, weil, ja klar, er lief 10 Jahre bombastisch. Das kann man nicht in Abrede stellen. Und jeder, der ihn hatte, hat viel Geld gemacht. Aber das wird sich wieder drehen, auch wenn es unvorstellbar ist, dass Tech nicht mehr die Renditen bringt irgendwann. Und irgendwann bin ich jetzt wieder bei Wischiwaschi, deswegen höre ich auf. Aber alles an der Börse dreht sich. Alles geht wieder zum Mittelwert und in anderes Extrem irgendwann zurück und beruhigt sich dann wieder langfristig. Sonst hätten wir nicht 8% Durchschnittsrendite über 100 Jahre.
Also ich glaube, Gerd Kommer würde jetzt den Bruderkuss aufdrücken, weil ich habe neulich mit ihm ein Interview gemacht, das ist noch nicht veröffentlicht, aber da hat er genau dasselbe gesagt. Also ob du bei mir sitzt oder Gerd Kommer ist eigentlich...
Ich spiele alle deine Gäste irgendwann. Es kommt der Moment, da spiele ich alle deine Gäste.
Ja, da bin ich sehr gespannt, wie du dann den Lars gibst.
Ja.
Naja, schauen wir mal. Aber gehen wir rüber zum nächsten Thema. Kenfo. Also der Kenfo, wer es nicht weiß, das ist also der Fonds, der zur Finanzierung der Entsorgung des Kernmülls eingerichtet wurde, ist eine öffentliche Einrichtung in Deutschland. Und da haben die ganzen Kernkraftwerksbetreiber sozusagen Einzahlungen getätigt, 24 Milliarden insgesamt. Und der Fonds legt diese Gelder an, damit aus den Einnahmen, die der Fonds erzielt, dann letztendlich diese Entsorgung sichergestellt werden kann, weil die kostet dann einen Haufen Geld. Zudem gibt es noch Ausschüttungen auch an den Bund und zwar gar nicht so wenig. Also seit es dieses Vehikel gibt, sind 3,6 Milliarden Euro an das Bundesumweltministerium ausgeschüttet worden. Und der Kenfo ist derzeit tatsächlich in über 9000 Einzelpositionen investiert. Die Allokation des Fonds besteht zu 35% aus Aktien, zu 25% aus risikotragenden Anleihen. Darunter fallen vorwiegend also Unternehmensanleihen oder halt auch Staatsanleihen aus Schwellenländern. Aus 10% risikoarmen Staatsanleihen, also jetzt bin ich wieder beim Gesamtportfolio, 35% Aktien, 25% risikotragende Anleihen, 10% risikoarme Staatsanleihen und 30% illiquide Anlagen, worunter unter anderem Private Equity, Private Debt, Infrastrukturfonds, Immobilien und so weiter laufen. Also das ist doch eine ganz ansehnliche Quote, diese illiquiden Anlagen, also 30%, macht schon einen Großteil des Fonds aus. Und der Fonds hat im letzten Jahr roundabout 11% gemacht. Das hat er jetzt veröffentlicht. Und ja, da muss man jetzt halt so fragen. Also ist das eine Rendite, die angesichts dieser Portfolioallokation gut ist? Kann man da den Daumen heben? Oder ist das etwas, ja, hätte man besser machen können? Also als ich neulich dieses Video mit dem Herrn Tonka hatte, der rechten Hand von Christian Lindner im Bundesfinanzministerium, da haben wir über das Thema Altersvorsorge gesprochen, aber auch über den Kenfo. Und da haben einige Leute in der Kommentarspalte auf YouTube halt drunter geschrieben, ja, also der Kenfo, der hat sich ja total schlecht entwickelt in den letzten Jahren, hat den allgemeinen Markt total unterperformt. Aber wenn man jetzt halt einfach mal so draufschaut, ja klar, ist der jetzt schlechter gelaufen als der MSCI World oder auch Nasdaq 100, ganz klare Kiste. Aber die Frage ist halt, angesichts der Allokation des Portfolios, ist das eine gute Rendite oder eine weniger gute Rendite? Was meint ihr?
Ganz klar, gute Rendite. Ich bin auch riesen Kenfo-Fan. Ich finde auch viel zu wenige wissen, dass wir eine Art, nennen wir es mal, verkappten deutschen Staatsfonds haben, was ja schon mal gut ist. Und die Dame, wenn ich es noch richtig weiß, Anja Mikus, die ja den Kenfo steuert, macht das, finde ich, sehr gut. Ich meine, du hattest es gesagt, du hast ja schon mal Einschränkungen, indem du eine 35% Anleihenquote überhaupt im Portfolio hast. Damit machst du jetzt nicht 100% MSCI World. Und du hast natürlich, und das darf man nicht eindimensional sehen, wenn ich sage, ich bin jetzt Anleger und ich habe einen langen Horizont und das ist mein eigenes Geld und ich kaufe mir MSCI World oder Nasdaq oder was auch immer, ist eine komplett andere Geschichte, als wenn ich eine institutionelle Vermögensverwaltung habe, gerade noch für Staatsgeld, wo sowieso der Teufel los ist, wenn hier zu hohe Risiken wären. Und damit 11% einzuholen, also wirklich ein Top-Ergebnis und auch zu zeigen, dass wir diese Expertise in einem, sag mal, staatsnahen Stiftung besitzen, das finde ich ganz, ganz positiv und zeigt auch, dass diese Idee mit dem Generationenkapital, also die Rente zu entlasten, dass das zumindest ein gangbarer Weg ist, der funktionieren kann. Also von daher, man darf nicht einfach immer nur eine Rendite von irgendwas vergleichen mit einem MSCI World, sondern man muss ja auch gucken, welche Statuten stecken dahinter, welche Risiken dürfen da überhaupt eingegangen werden, welche Volatilitätsvorgaben gibt es da überhaupt, die Fondsmanager eingehen dürfen. Und da finde ich 11% einfach super und wirklich ein Beweis, dass wir auch in Deutschland Vermögensverwaltung staatsnah, und das ist ja wichtig, auch können. Und deswegen finde ich es auch gut, dass der Kenfo ausgewählt wurde, beziehungsweise das Management jetzt für diese Generationen, das Generationenkapital, und hoffe, dass da jetzt nicht noch ein Rücksetzer kommt oder ja, ein Rückzieher kommt, sondern dass das Geld jetzt endlich mal fließt und wir auch endlich mal damit beginnen, wirklich mit Geld zu verdienen und unsere Systeme zu entlasten. Also von mir absoluter Daumen hoch dafür.
Ja. Also ich finde es auch okay. Nein, man muss die Rendite ist gut, aber die man muss halt, ich kenne die Vorgaben nicht. Also ich bin mir relativ sicher, dass der Vorgabenkatalog wahnsinnig lang war, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Auf den ersten Blick, ich habe mich damit offen gesagt nicht länger beschäftigt, auf den ersten Blick finde ich, der Aktienanteil könnte ein bisschen höher sein. Zum Vergleich, der norwegische Staatsfonds hat 2023 16% gemacht. Das wird wohl daran liegen, dass sie einen höheren Aktienanteil haben und haben dafür auf Anleihen verzichtet. Also denn sie haben auch Anleihen mit drin, aber eben, denke ich mir, in einer anderen Gewichtung. Aber wie gesagt, ich kenne die Vorgaben nicht und grundsätzlich mal ist allein schon der Ansatz natürlich sinnvoll. Man muss einfach mal das längerfristig betrachten. Aber ich will mich dem gar nicht dem positiven Urteil entziehen. Also wie gesagt, der Aktienanteil gerade langfristig dürfte dann höher sein. Das würde zu einer besseren Rendite führen. Aber am Ende des Tages ist es auch immer noch ein deutscher Fonds und der darf natürlich auch nicht zu stark schwanken und das wird dann mit einem höheren Anleihenanteil wahrscheinlich nicht.
Genau, gerade als Staat musst du eigentlich sagen, ich lasse dich gleich, Timo, aber gerade als Staat musst du eigentlich sagen, all in 100% Aktien und noch einen Kredit drauf, dass du 150% Quote hast, weil was will dir passieren? Also wenn wir jetzt mal nicht ganz dystopisch werden, aber das Staatsgebilde einfach weiter existiert und du einen unbegrenzten Cashflow hast durch Steuerzahler, kannst du eigentlich so krass Gas geben als Staat mit einer Aktienquote, dass du dich dumm und dämlich verdienst. Dass wir überhaupt damit aber anfangen, ist ein Gewinn, finde ich schon.
Ja, aber ich muss jetzt mal dagegen halten. Also da müssen ja jedes Jahr, also diese Auszahlungen an das Bundesumweltministerium, die kommen ja nicht aus der Lameng. Das ist ja nichts, was der Staat dann als Plus verbucht, sondern dadurch, dass das Bundesumweltministerium trägt halt erstmal die Kosten, schießt genau. Die Kosten vor für die Entsorgung und der Fonds muss die dann halt erwirtschaften und decken. Und insofern ist das gar nicht so unklug, denke ich, dass da auch eine sehr hohe Anlagenquote drin ist, wo du zumindest mal in der Theorie ja sehr planbare Cashflows generieren kannst. Ich meine, woran man ein Fragezeichen machen könnte, ist, braucht man halt so einen großen Anteil an Private Debt oder an Private Equity und so weiter. Da könnte man natürlich argumentieren, hey, zieh doch mal diese Portfolio-Allokation ein bisschen runter, also den Anteil an Private Markets im Portfolio und schichte das so ein bisschen eher um. Also bei einer Coca-Cola, da macht ihr wahrscheinlich auch über die nächsten Jahrzehnte nichts falsch. Also könnte man jetzt nur ganz platt gesagt.
Ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß es nicht, aber ich würde vermuten, dass das kein Private Equity ist, bei der eine qualitative Auswahl von, in dem Sinne von wir Investoren, strategische Entscheidung, sondern das werden Betriebe sein, die einfach nicht an der Börse notiert sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die in einer Art Venture Capital als Private Equity Investoren sich da verdingen. Ich glaube eher, dass das eben nicht börsengelistete Betriebe sind, in denen sie da investiert sind. Das könnten ja auch staatsnahe Betriebe theoretisch sein. Das weiß ich aber, wie gesagt, nicht. Aber dass sie da irgendwie so an irgendwelchen Cap-Tables mit sind und wir sagen, wir kaufen mal 15% an dem IPO und an dem, das wäre dann doch ein bisschen zu undeutsch. Also das kann man letztlich auch nicht rechtfertigen. Und du hast vollkommen recht, der Anleiheanteil ist natürlich, macht Sinn, wenn du sagst, ich muss Summe XY auf jeden Fall zurückzahlen. Das ist nun mal nicht zur Vorsorge gedacht in dem Fall, sondern hat da ja auch einen ganz festen Verwendungszweck. Das könnte man bei einem Staatsfonds anders gestalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, sie werden es auch anders gestalten dann.
Hey Lars, ich habe eine Idee für dich. Du willst doch sowieso mal kommentieren unter unserem YouTube-Video, oder? Machst du das?
Ganz am Anfang, ja, doch, auf oder? Sebastian.
Ja, genau. Du kannst mich ja auch in dem Kommentar nochmal auffordern, dass ich einfach mal Angelika Mikus zum Interview einladen soll. Wie wäre es damit?
Kann ich das nicht jetzt schon machen?
Also wenn du nett fragst im Kommentarbereich, irgendwer wird das schon beantworten.
Lad sie doch mal ein.
Ja, das kannst du mir ja im Kommentar, kannst mir das schreiben.
Achso, schreibe ich einen Kommentar, ja, okay. Ich mache mir gleich eine Erinnerung. Achtung, Kommentar schreiben.
Ja, aber das wäre doch ehrlich mal eine ganz gute Idee, oder?
Absolut.
Nicht gut.
Angelika ja. Mikus.
Also wenn wir auch in Deutschland gerade mit unserer Aktienkultur da auch mal was Positives haben und wirklich einen Staatsfonds oder einen verkappten Staatsfonds, dem auch mal eine Fläche zu bieten, ja, wieso denn nicht?
Und sag ihr, du promotest sie als besser als Cathie Woods. Wenn sie dann aus der Industrie da raus will, kann sie in der Privatindustrie danach noch eine richtige Karriere machen.
Oder ich sag ihr einfach...
Also noch höher als A18 oder so, oder was man da auch... Was die Spitze des Staatsangestellten ist, das weiß ich nicht.
Hauen Sie doch einfach mal ein krasses Kursziel für Ethereum raus, so $20,000 bis Ende des Jahres.
Und dann
einen
Fonds auflegen und tschüss.
Und tschüss, genau. Na gut, okay, das mache ich vielleicht nicht. Oder vielleicht nicht, wenn die Kamera läuft. Aber jetzt kommen wir zur Hörerfrage, die kommt von Stefan. Was hat er denn gefragt, Sebastian?
Der Stefan hat gefragt, ich lese es mal vor, es ist eine lange Frage, aber sie ist sehr, sehr gut. Könnt ihr eine Aktien- oder ETF-Position benennen, in die ihr investiert seid, die seit Kauf 10% oder mehr im Minus ist, aber von der ihr immer noch überzeugt seid? So, soll ich beginnen?
Darf Timo denn Solana und Albemarle nennen? Oder nur eins und von beiden?
JD.com auch? Timo, okay, wir geben dir den Vortritt.
JD bin ich 10% vorne, mit Albemarle bin ich hinten, aber dazu kommen wir ja gleich noch. und in Solana habe ich nur ein ganz leichtes Minus mit 5%.
Okay, dann zählt das alles nicht. Aber gute Frage. Nee,
ja, sehr gute Frage. Wer will beginnen?
Ja, ich kann gerne loslegen. Ich habe eine Aktie, die ich als Dividendenaktie gekauft habe. Und Diageo. Man kann sie auch Diageo nennen oder Diageo. Was einem lieber ist, wenn man sie dann googeln möchte, im Programm, Kursprogramm seiner Wahl. Und halte ich für günstig. Es ist mir bei passiven Einkünften, darum geht es bei dieser Aktie, im Rahmen des Bestvestor-Dividendendepots, auch nicht ganz so wichtig. Deswegen, ich hatte wohl im Kopf, dass ich damit im Minus bin. Und ich bin auch damit im Minus, fast 20%. Aber für mich ist das ein Wert, wo ich immer mal wieder aufstocken werde. Weil, wie gesagt, die Ausschüttung meines Erachtens im Konsumbereich, Johnny Walker und so weiter, ja, das sind jetzt nicht unbedingt alles Produkte, die ich selber in der täglichen Verwendung habe, von denen ich aber davon ausgehe, dass sie auch in Zukunft noch stabile Dividenden bringen werden. Die Werte sind gerade ultra out und sowas mache ich dann auch gerne und nutze ich dann auch gerne. Von daher, ja, das wäre mein Kandidat, bleibe ich drin und bin wahrscheinlich noch viele Jahre investiert.
Ultra out kann ich auch gut mithalten. Also ich habe eine Aktie, die Frage kam nach meinem Mittwochsvideo, weil da hatte ich darüber gesprochen, dass ich Weyerhaeuser gerade nachkaufe. Weyerhaeuser kennen jetzt nicht so viele, ist ein US-amerikanischer Wert, ist ein großer Waldbesitzer, also 10 Millionen Hektar an Wald in USA und Kanada. Und ich hatte die Aktie mal vor gut eineinhalb, fast zwei Jahren gekauft, auch damals mal auf YouTube besprochen, um mein Portfolio in Richtung Wald zu diversifizieren, weil ich es jetzt nicht für zielführend erachtet habe, jetzt irgendwo einen kleinen Wald hier zu kaufen in Deutschland, sondern über eine Aktie. Ich hatte was gesucht, was da eigentlich gut ist, und Weyerhaeuser ist auch ein vernünftiger Dividendenwert, also man bekommt so um die 3% Dividende. Über die letzten 10 Jahre wurde die Dividende auch jährlich im Schnitt um 10% gesteigert, und das ist für mich einfach ein Investment, um zu sagen, okay, ich hole mir Wald rein, ich hole mir einen Dividendenwert rein, und was gerade in den USA ein großes Thema ist, ähnlich wie in der EU, ist der CO2 Emissionshandel, und da geht es auch darum, dass es jetzt nicht nur eigentlich in die Richtung geht, dass die CO2 ausstoßen, die Zertifikate kaufen müssen, sondern auch, dass beispielsweise Waldbesitzer, wo der Wald CO2 einspeichert, die gratis zugeteilt bekommen und dann wieder versilbern können und Zusatzeinnahmen entstehen. Muss aber sagen, diese Story hat sich bis jetzt in den letzten 2 Jahren nicht so manifestiert. Ich bin so gut 15% im Minus, aber wie vorhin gesagt, ich kaufe gerade jetzt auch bei dem Wert wieder nach, weil ich davon fundamental überzeugt bin und es spannend finde, einfach auch mal Wald ins Portfolio als eigene Anlageklasse reinzuholen über so einen Wert. Also
Wald
deswegen
in dem Fall, ich gebe es ehrlich zu, ich habe mich mit der Aktie Ewigkeiten nicht mehr beschäftigt, ist mir gerade aufgefallen. Aber finde ich ganz spannend, ist also als Baumaterial. Es geht nicht darum, Förster und Rehe zu beobachten und dafür Eintritt zu nehmen, sondern dass die leiden darunter, dass die Housing-Branche in den USA, die Immobilienbranche leidet, ne?
Genau. Unter anderem natürlich, die haben Waldverwaltung, die verwalten deinen Wald und profitieren, wenn die Wertsteigerung des Waldes kommt, die verkaufen das Holz, die verarbeiten das, also die haben den großen Holzhandel, aber natürlich auch diese ganze CO2-Geschichte, dass du für diese Flächen einfach Zuteilungen bekommst, weil der Wald, ohne dass du was zutust, CO2 einspeichert und das dir einfach vergütet wird, kann eine interessante Geschichte werden. Wie gesagt, dividendenmäßig gut 3% ist auch nicht schlecht, aber, sind wir ehrlich, die Story hat sich jetzt nicht so zumindest kursmäßig entwickelt, wie damals gedacht. Aber ich bleibe dabei. Ich bin weiterhin davon überzeugt. Deswegen bleibe ich der Aktie erstmal treu.
Mich würde mal auch der Hintergrund der Frage interessieren. Also ist das jetzt so, dass der Stefan da auch ein paar Titel im Depot hat? Hat er da ein bisschen Kontext geliefert?
Nein.
Die möglicherweise 10% hinten sind und er sich mit dem Gedanken trägt, heißt das jetzt verkaufen oder weiterhalten oder...
Er wollte vielleicht auch Mut machen. Vielleicht, ich denke, die Frage, könnte ich mir denken, ist auch ein psychologischer Hintergrund, weil man könnte ja auch sagen, naja, wenn du jetzt einen Wert hast, der 10, 15% oder bei Lars jetzt 20 im Minus ist, warum haust du den nicht raus?
Und naja, Und der Stefan kann all die drei Werte kaufen und weiß, definitiv wird er uns outperformen, weil er hat sie ja dann später gekauft. Hier, ja. Schön, drop the mic.
Ja, der ist smart. Ja. Der ist smart. Naja, ich weiß aber nicht, ob er dann auf meinen Titel tatsächlich so steht. Ich bin tatsächlich, wow, wieder 35% hinten mit der Samsung SDI. Also ja, da habe ich quasi alles mitgemacht. Zwischen 40% vorne gewesen in der Spitze und auch mal 40% hinten in der Spitze. Die hat in der Zwischenzeit eine kleine Bärenmarkt-Rallye mal hingelegt, war mal wieder bei 80 Euro. Sie war in der Spitze irgendwo bei 57 Euro oder so. Und jetzt ist sie gerade, glaube ich, wieder bei 62, 63 Euro. Also leider wurde diese Bärenmarkt-Rallye wieder abverkauft. Diese kleine Bärenmarkt-Rallye ist übrigens dadurch in Tritt gekommen, dass sie eine Ankündigung gemacht haben. Und zwar, dass sie ab 2027 in Serienfertigung gehen möchten mit den sogenannten Feststoffbatterien. Das hat die Aktie dann erstmal ziemlich gepusht. Technischer Natur. Das Ganze ist jetzt aber wieder verpufft, weil man einfach sehen muss, dass wir gerade ja in einem zyklischen Tief sind, was diesen E-Auto-Markt angeht. Und meines Erachtens nach ist Samsung SDI einer der Leidtragenden. Aber warum bleibe ich bullish für die Aktie? Also die ist tatsächlich in meinem Core-Portfolio und auch nicht so gering gewichtet. Also für mich hat das durchaus Bedeutung, wie die sich weiterentwickeln werden. Und da habe ich was gefunden von Roland Berger. Das ist auch jetzt irgendwie nichts von 2018 oder 19 oder so, sondern das wurde im Jahr 2023, Ende des Jahres, im Dezember veröffentlicht. Roland Berger erwartet eine globale Nachfrageentwicklung nach Lithium-Ionen-Batterien von im Schnitt bis 2030 ein Umsatzwachstum von 34% pro Jahr. Das ist natürlich gewaltig und da könnte man auch sagen, also naja, glaube ich jetzt nicht so richtig dran. Ich ziehe da jetzt nochmal ein hohes Sicherheitspolster ein. Aber selbst wenn es nur 20% werden, dann ist es immer noch eine ziemlich drastische Entwicklung. Und das Ding ist, dass halt der größte Teil dieses Wachstums tatsächlich getrieben sein wird, laut Roland Berger, also das ist jetzt nicht meine eigene Einschätzung, von der Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge. Und ehrlicherweise sehe ich das, also kann ich mit dieser Prognose irgendwie auch weiter mitgehen und behalte diesen Wert auch natürlich unter enger Beobachtung in meinem Core-Portfolio. Ich habe da auch schon Aufstockungen gemacht und deswegen würde ich jetzt nicht noch weiter aufstocken, weil irgendwann ist ja auch mal gut. Aber ja, das ist natürlich ein eher risky Titel im Core-Portfolio. Ja, offenbar jetzt also auch mit einer ordentlichen Volatilität. Und ich kann jetzt natürlich nicht zu 100% sagen, dass das weiterhin gut geht, aber ich bin in der Tendenz, bin ich da weiter bullish und werde das Ganze auf jeden Fall weiter abwarten.
Bin ich auch, Timo. Bin aber auch weiter bullish. Ich finde es auch,
aber du, ist auch hart. Du bist nicht so weit hinten, ne? Du bist da ein bisschen früher schon.
Ja, wir haben sie eben im Zukunftsdepot. Die investieren logischerweise weiter und die Werke werden gebaut und das kostet halt jetzt sehr viel mehr Geld, weil Geld viel Geld kostet und dann sind Investitionen teuer. Aber ich finde es nur konsequent in einem Markt, wo es drauf ankommt, ob du der Erste, Zweite oder Zehnte bist, weiterzumachen. Und man muss auch sich einfach die Zahlen angucken. Bei manchen Kursen, wenn du jetzt sagst, es ist irgendein Tech-Startup aus der zweiten Reihe, musst du dir Gedanken machen, ob die in 3 Jahren noch da sind, das ist bei denen halt nicht der Fall. Damit haben wir keine Garantie, dass sie in 3 Jahren höher stehen. Nur es ist halt eine Bewertungsgeschichte. Ich glaube aber auch, dass der Markt richtig ist. Ich glaube, die sind super positioniert. Von daher, wollen wir die Aktien mal nicht pushen. Aber ich kann verstehen, dass du investiert bleibst.
Ja. Es gibt halt auch Titel, wo du erstmal wirklich 50% hinten bist und dann aber trotzdem über die Jahre dann trotzdem gutes Geld verdienst. Also ich sage jetzt nicht, dass das bei der Samsung SDI so sein muss unbedingt, aber ich sage nur, dass ich diese Erfahrung auch tatsächlich mal mit anderen Titeln gemacht habe. Also
du, wenn du das gewusst hättest.
Satellitenportfolio, also passierte das nicht, ne? Also in dieser Disziplin Trading, da darf dir so etwas nicht passieren. Aber im Core-Portfolio kann so etwas halt einfach auch mal vorkommen.
Genau.
So muss man das
Alles sehen. Andere wäre auch Quatsch zu behaupten. Man weiß vorher, dass die schnellsten Zinserhöhungen aller Zeiten und dass sich die Spannung und Zölle und E-Autos will keiner mehr haben, weil der Ausbau nicht schnell genug ist. Wer sich da hinstellt und sagt, ja, das war doch alles voll klar vorher, okay, dann hätte man dementsprechend reagieren können. Aber für normale Menschen ist es dann besser, in guten Unternehmen einfach investiert zu bleiben. Und klar, wer die Zukunft einigermaßen klar voraussagen kann, für den ist Börse ein Kinderspiel. Das steht außer Frage.
Abschließend Lieblingsbeispiel. Schaut euch mal langfristigen Amazon oder Amazon-Chart an. Wie oft die eingebrochen
auch
sind.
Und minus 70, brutal. Minus 80%.
Ja.
Oder die Albemarle.
Schaut ja.
euch die auch mal an.
Kommen wir zur Albemarle.
Ich? Ja, wer hat das Thema mitgebracht? Du, Sebastian, oder?
Ja, ich habe es mitgebracht aus Hörer- und Zuseherinteresse, muss ich sagen, weil die Frage relativ oft kam. Also ob wir mal wieder was zu Lithium sagen können, ob wir ein Lithium-Update haben, wie es denn so bei Albemarle ausschaut, weil Albemarle ja jetzt noch viel billiger ist, als wir es besprochen hatten. Wir hatten Albemarle schon vor ein paar Monaten und sind dann so unisono eher, haben gesagt, naja, also Lithium-Überversorgung war unser Fazit, lieber mal nicht anfassen und lieber mal jetzt gerade nicht in Lithium rein. Lagen damit auch richtig. Wenn wir mal ein bisschen weiterspulen, so nach heute, Albemarle und gerade eigentlich der ganze Lithium-Bereich. Lithium an sich ist weiter gefallen im Preis. Also wenn man sich mal die chinesischen Preise, Referenzpreise anschaut, also so pro Tonne, wir hatten da mal Werte von 600.000 Yuan pro Tonne, sind jetzt bei 100.000 Yuan. Also weiterhin deutlich gefallen, liegt auch an dem, was wir jetzt gerade auch schon mal thematisiert hatten, natürlich schleppende Nachfrage nach E-Autos und Batterien und die ganze Story ist, die in Corona oder während Corona so gehypt wurde, ist danach eigentlich komplett zusammengebrochen. Also bei Lithium war jetzt nichts zu holen in den letzten Wochen und Monaten und wenn man mal die Aktien anschaut, die ja auch schon im letzten Jahr teilweise sehr schwach waren, eine Albemarle in diesem Jahr 31% minus, was auch so immer wieder kommt, Ganfeng aus China, 32% minus oder Lithium Americas 60% minus und wie gesagt nur seit Beginn des Jahres. Also von daher, die Fundamentaldaten bisher und ich habe mir da mal neues Research angeguckt, haben sich jetzt nicht irgendwie geändert. Der Lithiummarkt ist erstmal weiterhin überversorgt. Das Angebot ist höher als die Nachfrage und ja, so in den nächsten 3, 4, 5 Jahren, manchmal 6 Jahren, je nach Studie, da sieht man dann, dass die Nachfrage wieder kommt, dass die Batteriegeschichte dann wieder langsam Traktion bekommen könnte und dass es dann wieder umschwankt. Aber bisher in meinen Augen ist Lithium jetzt nichts, wo ich dabei sein möchte. Und ich finde die Aktien auch momentan nicht spannend und sage mal ganz am Ende, jeder, der jetzt sagt, okay, ich will da mitspielen, weil die Aktien zu billig sind, würde ich sagen, wenn ihr euch einen Chart anguckt, die fallen eh alle wie ein Stein, lieber mal auf die ersten 20% bei so einer Rallye verzichten, um die Gewissheit zu haben, dass da wirklich ein Boden drin ist und eine richtige Trendwende, als jetzt in so fallende Messer reinzugreifen, die momentan wirklich fast ins Bodenlose fallen. Also da dann weniger Gier und eher aufpassen, dass man sagt, hier ist ein wirklicher Boden drin, als jetzt irgendwie sagen, naja, nur weil die 60% gefallen sind, manche Aktien sind die günstig, das Umfeld gibt es halt nicht her. Also ihr merkt schon, ich bin da Lithium und Lithium-Aktien skeptisch momentan und bleib auch dabei. Wie seht ihr es?
Ich schließe mich an, weil ich in dem Moment, wo sich zum Beispiel der E-Automarkt deutlich erholen würde, gäbe es andere Aktien, die ich spannender fände. Ja, also zum Beispiel eine Samsung SDI. Die wär spannender, aber auch noch einige andere Aktien direkt aus dem Sektor könnten auch spannender sein. Und bei Lithium, ja, das Angebot steigt immer noch. Und das ist natürlich relativ grob, weil solche Minen, das darf man ja auch nicht vergessen, das war früher immer, Sebastian wird es besser wissen, dann schreiben die Leute, Silber könne nicht unter den Preis fallen, weil dann schließen alle Minen.
Schwachsinn.
Das geht doch gar nicht. Du kannst doch nicht einfach sagen, ich schließe dann den Laden ab, schmeiß die Leute raus und ich mache dann wieder auf und stelle sie wieder ein, wenn Silber über den Preis steigt. Also diese berühmten Produktionskosten und so weiter, da könne irgendein Wert nicht runterfallen. Die Lithiumminen werden natürlich weiter betrieben. Solange wie sie eben ihre Rechnung bezahlen können, gibt es den Betrieb auch weiter. Und bei Albemarle habe ich ja gesagt, würde mich dann in dem Fall, weil die Charttechnik mir natürlich letztlich einen Spiegel gibt von dem Lithiumpreis, darauf schauen. Und es gab eben eine ganz klare Unterstützungsmarke, so zwischen 130 und 120 Dollar. Die sollte nicht unterschritten werden. Die ist unterschritten worden. Und was wir jetzt sehen, ja, ist tatsächlich in dieser Woche ein kleiner Rebound, aber an diese Unterstützung von unten. Und das ist, ja, ich will es nicht als Kuss des Todes bezeichnen, aber das sieht nicht gut aus. Also wie soll sich bei einem Lithiumproduzent das Geschäft verbessern, wenn der Lithiumpreis praktisch jeden Tag fällt? Das wird nicht passieren.
Ja, ich hatte ja bei der Albemarle irgendwie seit Ende des Jahres da so eine latente, also volatile Seitwärtsphase, also Bodenbildung zumindest irgendwie rein interpretiert, muss man jetzt heutzutage sagen. Also ja, das hat sich nicht bewahrheitet, ist unter diese 100 Euro gefallen. Und ja, das ist jetzt gerade nicht schön. Also ich bin da gerade, ich habe da eine Mini-Position aufgebaut, das muss ich jetzt irgendwie mit dazu sagen. Ich hatte da eine Mini-Position aufgebaut, aber halt eine Spielgeldposition. Und ja, warum ich da keinen Stop gesetzt habe, also das kann ich nur auf das Fieber von der Lungenentzündung, kann ich das verschieben.
ab das damit ist, ins Core-Portfolio.
Durchgegangen. Ab damit ins Core-Portfolio, genau. Problem gelöst. Nein, ja, das sollte man eben nicht machen. Das ist ein grober Fehler. Also ich, ja, muss ich jetzt halt einfach sagen. Da hätte man einen Stop
aber
setzen müssen.
Du hast es über die Gewichtung zumindest gesteuert. Das ist ja auch immer das Wichtige, weil viele, das sehe ich auch so, weißt du, sagen, da könnte eine Story sein. Du liest eine 5-Zeilen-Analyse, lesen viele, gehen dann all in diese Aktien. Und du hast es ja mit gesagt, okay, es war eine kleine Position. Ja, man hätte aussteigen sollen oder können. Aber du hast es ja irgendwo das Risiko gesteuert, weil du gesagt hast, naja, ist jetzt nicht ein Core-Wert, sondern versuche ich mal zu spekulieren ein bisschen.
Also das ist unter 1% von meinem gesamten Portfolio-Wert. Also so viel kann ich sagen. Es ist minimal vierstellig, aber minimal.
Warte, und, Taschenrechner?
Ja, jetzt sind da irgendwie 300.
Alter Schwede. Du hast doch gesagt, du fährst einen Fiat 500. Das kann ja gar nicht sein.
Ja, ich habe aber...
Also es gibt ja auch Leute, die kaufen einfach sich ein praktisches Auto, ne? Aber in München ist ja normalerweise, was so geht halt, ne?
Ich habe halt einen für jeden Wochentag.
So wird ein Schuh draus.
So, ne? Ja, genau. Also insofern, jetzt ist ja halt die Frage, wenn da schon mal das Kind in den Brunnen gefallen ist, was macht man jetzt damit? Also macht man jetzt da wirklich Trick 17 wie Sebastian? Bucht man das ein ins Core-Portfolio? Zieht man da jetzt irgendwie trotzdem die Reißleine, obwohl man schon eigentlich dann viel zu weit ins Minus gelaufen ist? Das ist ja eigentlich schon interessant, weil ich glaube, den Fehler, den ich jetzt vielleicht gemacht habe, die machen vielleicht auch andere.
Ganz einfach. Zumindest. Würdest du Albemarle jetzt kaufen? Würdest du jetzt Albemarle kaufen? Jetzt nach der Aufnahme, gehst du raus und
den
sagst...
Den gesamten Laden oder einen Anteil?
Ja, einen Anteil. Also sag mal, würdest du jetzt noch mal ein paar Aktien kaufen? Würdest du sagen, jetzt gefällt mir die Aktie, weil sie so stark gefallen ist, so gut und ich glaube an Lithium und ich glaube, der Sebastian, der sieht es ein bisschen zu kritisch, weil der Lithiumpreis wird sich wieder in ein paar Monaten erholen. Also würdest du jetzt reingehen?
Was man machen könnte, und das wäre ja, also nur theoretisch, wäre ja jetzt zu sagen, okay, also wie gesagt, das ist sowieso so eine Mini-Position, ich lasse die jetzt, die tut nicht weh, die lasse ich jetzt einfach mitlaufen und kaufe jeden Monat beispielsweise jetzt so 2-3 Anteile irgendwie mit ein paar hundert Euro oder sowas nach.
Nee.
Das wollen wir wirklich nicht.
Und eine Mini-Position wird dann in 10 Jahren zu 15 Mini-Positionen oder, also was ich sagen will, wenn du sagst, naja, du bist ja noch am Kämpfen, aber wenn du gesagt hättest, nee, hätte ich gesagt, wirf das Ding raus.
Okay.
Und ich würde auch nicht jetzt schlechtem Geld Gutes hinterherwerfen, indem ich einen Sparplan draus mache und den allergrößten finanziellen Fehler der Welt und dann irgendwie so einen Shot verbilligen. Also ein MSCI World, wenn der 50% im Minus ist, klar, dann noch Sparplan rein und gib ihm. Aber bei solchen auch zyklischen Werten, die dann noch an einem Trend, einem Hype hängen, wie jetzt Lithium mit der E-Auto-Industrie, entweder aussitzen und sagen, ich schreibe das Geld ab und im Laufe der Zeit wird dein Portfolio größer, der Anteil wird immer kleiner, du schleppst es mit, weil du sagst, ich will mich nicht trennen oder raus mit dem Ding. Also das, so gehe ich vor.
Ja, ich bin absolut. Da knallhart. Ich kann da nur zustimmen. Ich würde sagen, selbst wenn der ursprüngliche Verlust vielleicht nur 20% sein sollte und jetzt ist er 40%, das heißt, es ist immer noch 60% über und die Welt besteht ja nicht nur aus Albemarle und aus Warta. Ja, blödes Beispiel, weil heute während wir gerade drüber sprechen, gab es irgendwie eine positive Meldung. Können wir vielleicht nächstes Mal drauf eingehen, wenn es interessant sein sollte. Aber du kannst dir auch einfach anschauen, Wertealternative. Wenn du jetzt sagst, Albemarle bei 100 US-Dollar, für wie wahrscheinlich halte ich das angesichts dieser Entwicklung, dass Albemarle demnächst bei 140 steht oder bei 160 steht, 40-60%. Oder guckst du dir, nehmen wir mal die spekulative Solana an und sagst, dass die 40% höher stehen, Das kann ich mir schon vorstellen. Dann wäre es doch sinnvoller, die übrig gebliebenen 60% eher da einzusetzen oder bei einer anderen Aktie, der du Potenzial zutraust. Du musst ja nicht wieder aufstocken auf die ursprüngliche Position. Also du kannst ja auch sagen, das ist meine Kummerposition. Aber ja, es gibt so viele Sprichwörter und so viele wahre Weisheiten an der Börse, die sagen, auch wenn du manchmal zu spät reagierst, mach's trotzdem. Es klingt super cool, if you're in trouble, double, aber das ist nur wahr beim Pokern, wenn du den letzten Einsatz hast und du weißt, du überstehst die nächsten Runden sowieso nicht mehr.
Ja, also ich denke, dass ich tatsächlich dann diesen Weg gehen werde, den ihr skizziert habt. Und insbesondere, also wahrscheinlich schreibt auch irgendjemand noch in die Kommentare rein, ja, du kannst ja auch steuerlich, dann ist das ja auch...
Auch da, genau, du kannst das gegenrechnen.
Ja, aber wie ist denn das mit, aber nicht gegen die Bitcoin-Verluste, ne? Da kann man es nicht gegenrechnen steuerlich.
Nee.
Das ist separat.
Nee, kann man tatsächlich nicht. Und ich mach's mal kurz, weil ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich Hunger habe und wir sprechen ja schon eine Stunde und ich habe immer noch...
Immer muss der ehrlichsten hungrig diese Aufnahme
gleich sowas
machen.
Vom Thai und da werde ich sagen, bring mir 1-3 plus Wantan. Also, Bitcoin kommt heute richtig unter Druck. Als ich das Thema hier auf die Agenda gesetzt habe, waren sie noch gar nicht so schwach wie heute. Kleiner Zeitstempel, denn Bitcoin wird ja jetzt weitergehandelt, aktuell bei ziemlich genau 55.000 US-Dollar. Und diese Korrektur, das tut jetzt richtig weh, aber meines Erachtens, mein Szenario ist, dass das sich zur Oberseite auflöst, aber das muss nicht von hier sein. Das heißt, wir können jetzt diese Marke, über die ich auch ja, in Videos und viele konnten es schon nicht mehr hören, dass ich mir gesagt habe, wir sollten bestenfalls so das Tief bei 58.000 US-Dollar nicht unterschreiten. Zum ersten Mal ist Bitcoin seit vielen, vielen Monaten in diesem Aufwärtstrend auch unter die 200-Tage-Linie zurückgesetzt, unter das 38er-Retracement zurückgesetzt. Und selbst wenn es jetzt eine Gegenbewegung geben sollte, ich kann nicht ausschließen, dass wir noch in Richtung 50.000 US-Dollar, vielleicht sogar 48.000 US-Dollar zurücksetzen. Das ist unangenehm, das verstehe ich. Und ich sage auch ganz offen, ich kann das nicht zu weit ausführen. Wir hatten bei den Renditespezialisten einen ziemlich guten Track Record, was Kryptoaktionen anging. Der ist jetzt unterbrochen worden, aber es hilft nicht. Ich kann, das ist genau die gleiche Frage, Timo. Ich glaube, dass es langfristig steigt. Was mache ich aber mit einer kurzfristigen Position? Da muss ich, so sehr es schmerzt, dann den Verlust auch realisieren. Ich habe all meine langfristigen Bestände in Ethereum, Bitcoin sind viel, viel größer als das, was ich jetzt in der kleinen Position hatte. Trotzdem muss ich, obwohl ich bullish bleibe, da jetzt dann rausgehen, weil ich schlicht und einfach mit jeder Einschätzung theoretisch verkehrt liegen kann. Und was, wenn es doch die Tulpenzwiebelblase war, was, das, selbst wenn ich die Wahrscheinlichkeit nur bei 5% oder 10% sehe, dass alle Skeptiker recht haben, dann muss ich aus so einer Position trotzdem raus, weil aus 1% Depotverlust dürfen niemals 5 oder 10 oder gar 15 werden. Und das passiert eben alle Jubeljahre mal. Aber wenn man da seinen Stop nicht gesetzt hat, dann verbrennt man eben richtig Kapital. Und das geht einfach nicht in dem Depot, wo es nicht vorgesehen ist. Ja? Von daher, Kurzfazit von mir. Ich bin Bitcoin positiv weiter auf Jahressicht. Aber dieser Abverkauf ist sehr deutlich. Die Gründe lassen wir erstmal außen vor. Oder ihr wollt sie vielleicht noch mit reinbringen. Das muss jetzt noch nicht vorbei sein.
Ich mach's kurz. Ich hatte bei gut 60 ein bisschen gekauft und bei 50 kaufe ich noch mehr.
Super. Ich lasse meine Position laufen und das Schöne ist ja, wenn man da irgendwie mal so ein richtig großes Plus aufgebaut hat, also dann tun ja auch diese Rücksetzer gar nicht mehr so weh.
Da denkst genau. Du auch, ich mache meine Wallet einfach nicht auf. Ich gucke da gar nicht rein.
Du hast ja gar keine Zugänge mehr, oder?
Ja.
Dann
du
ist
weißt
es richtig
ja auch gar
bei
nicht mehr, wo sie ist.
Doch. Wo sie ist, weiß ich. Ja? Da draußen im Internet. Aber, ist sie ja nicht. Ich habe eine Hardware-Wallet. Also, ich weiß, wo die ist. Und ich weiß auch noch, naja, ungefähr weiß ich das alles. We will see in einigen Jahren.
Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, Lars, lass es dir schmecken beim Thai. Rein damit und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut.
Bis dann.
Dir und euch auch. Ciao.